Ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen. Es sei denn, ihr bringt mir rechte Brandopfer dar, und an euren Speiseopfern habe ich kein Gefallen, und euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Du weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. So steht es beim Propheten Amos, Kapitel 5, die Verse 21 bis 24. Liebe Hörerinnen und Hörer, Gott ist angewidert von Menschen, die Gottesdienste feiern. Er hat die Nase voll von den Menschen, die für ihn singen. Das ist ziemlich schockierend. Natürlich geht es nicht um Menschen, die nicht den richtigen Ton im Gesangbuch treffen. Es geht um Menschen, die Gott gegenüber den falschen Ton anschlagen. So heißt es in einer Predigtmeditation im christlich-jüdischen Kontext. Sehen wir uns den Text des Propheten Amos näher an. Da geht es um Opfer, Brandopfer, fette Schlachtopfer. Das ist für uns Christen und Christinnen fremd. Das lehnen wir ab. Aber wir müssen aufpassen, dass die pauschale Ablehnung des jüdischen Opferkultes nicht zu den bekannten christlichen antisemitischen Überlegenheitsgefühlen führt. Hinzu kommt das alte Vorurteil, als ginge es darum, Gott durch Opfer gnädig zu stimmen. Das mag bei alten heidnischen Gottesvorstellungen so sein, aber nicht im Judentum. Im Judentum haben Opfer den Sinn der gemeinschaftlichen oder persönlichen Gottesnähe. Und die wird von Gott geschaffen, nicht von Menschen, auch nicht von Menschen aus Gottes Volk. Es geht um die Gottesbeziehung, die allein von Gottes Gnade lebt. Das ist das Glaubensfundament der hebräischen Bibel, die wir das Alte Testament nennen. So zum Beispiel nachzulesen im 40. Kapitel des 2. Mosebuches. Es geht im Opferkult um die Beziehung Gottes zu seinem Volk. Beziehungsgeschehen, das von Gott initiiert wird. So ist der jüdische Opferkult, der uns ruhig fremd bleiben darf, richtig verstanden. Wenn wir näher in den Text des Propheten Amos hineinsehen, werden wir noch etwas anderes erkennen. Da ist von fetten Schlachtopfern die Rede. Damit sind Mastkälber gemeint, nicht normale Schlachtopfer wie Ziegen oder Schafe. Nein, Mastkälber, die sich die Reichen damals leisten konnten. Und Mastkälber stellten damals einen gewissen königlichen Luxus dar, wie uns im 2. Samuel-Buch und in den Büchern der Könige erzählt wird. Das bedeutet, dass der Prophet Amos Opfer nicht pauschal ablehnt, sondern die der damaligen Oberschicht, die auf Kosten der Armen lebten und ihren gesellschaftlichen Status missbrauchten. Ja, und die dabei auch nicht vor Gewalt zurückschreckten. Das wird auch deutlich, wenn der Prophet von euren Festen spricht, euren Versammlungen, deinem Geplärr. Der Opferkult wird vom Propheten nicht grundsätzlich abgelehnt, sondern der Opferkult der Reichen, der reinen Selbstdarstellung dient, wenn es darum geht, dass die Mächtigen mal wieder zeigen müssen, wer das Sagen im Land hat. Und was ist der Grund dafür? Der Grund dafür ist, dass die Werte Gottes dabei in Unordnung geraten. Und zentrale Werte Gottes sind Recht und Gerechtigkeit. Die Beziehung zu Gott ist gestört, wenn Recht und Gerechtigkeit nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Es gibt dazu ein schönes Wort von Rabbi Salomon al-Mekias Siegel, geschrieben in der Jüdischen Allgemeinen am 9. August 2019. Und das Wort geht so. Wir haben es hier mit dem Herzstück des israelitischen Glaubens zu tun, wie es von Generation zu Generation überliefert wird. Diese Verankerung des Judentums im Streben nach Recht und Gerechtigkeit ließ Albert Einstein von sich sagen, er sei froh, als Jude geboren zu sein. Die Jüdin Heisel Kosgerow war die erste Richterin Schottlands. Als sie gefragt wurde, warum sie eine juristische Karriere eingeschlagen habe, antwortete sie: Das Judentum lernt Zedek, das heißt Gerechtigkeit. Das Judentum erschöpft sich nicht in Spiritualität, um der Seele durch das Gebet Erleichterung zu schaffen. Es trägt auch alle Anlagen in sich, der Gesellschaft durch den Sinn für Recht und Gerechtigkeit Schönheit angedeihen zu lassen. Auch an dieser Stelle werden wir von einem alten antisemitischen Vorurteil sprechen müssen, nämlich der auf Martin Luther zurückgehenden Unterscheidung von Evangelium und Gesetz, die so viel Unheil angerichtet hat. Dabei ist das Evangelium das Entscheidende und nicht das Gesetz. Das heißt, Recht und Gerechtigkeit sind zweitrangig. Diese Unterscheidung ist dem Judentum fremd. Recht und Gerechtigkeit sind, um in der Sprache Luthers zu bleiben, das Evangelium. Gehen wir einen Schritt weiter und fragen uns, was hat das für uns als Christinnen und Christen heute zu bedeuten? Für uns heißt das, dass Gottesdienst und das Tun von Recht und Gerechtigkeit zusammengehören. Beides darf nicht auseinandergerissen werden. Das eine geht nicht ohne das andere. Nur den Weg der Spiritualität zu gehen, führt dazu, die Welt mit ihren Sorgen und Nöten, mit all ihrer Ungerechtigkeit nicht ernst zu nehmen. Und umgekehrt nur das Recht und die Gerechtigkeit zu suchen, führt in reinen Aktionismus. Dietrich Bonhoeffer hat dies auf die bekannte Formel gebracht, dass drei Dinge zusammengehören: das Gebet, das Tun des Gerechten und das Warten auf Gott. Es ist gut, wenn wir auf das Wort Gottes hören und mit Gott darüber im Gebet ins Gespräch treten. Es ist gut, wenn wir uns als Kirche für Recht und Gerechtigkeit einsetzen. Und es ist gut, wenn wir auf Gottes Reich warten und vertrauen, dass er alles Leid im neuen Jerusalem wenden wird. Wenn es heute um Recht und Gerechtigkeit geht, geht es immer auch um die Flüchtlinge. Denn dass so viele Menschen auf der Flucht sind, hat seine guten Gründe. Und wenn Europa nichts Besseres einfällt, als diese Menschen an den Grenzen abzuwehren und sogar sterben zu lassen, ist das mit Gottes Willen nicht zu vereinbaren. Das, was die Europäische Union im Juni 2023 beschlossen hat, ist mit Gottes Willen nicht zu vereinbaren. Punkt. Menschen in Grenzlager zu färchen, die eine Art Freilufthaft sind, nur um dort Asylschnellverfahren durchzuführen, die mit dem Recht auf Asyl nichts zu tun haben, das ist mit der im Grundgesetz verankerten Menschenwürde nicht zu vereinbaren. Das müssen wir als Kirche immer wieder deutlich, klar sagen. Genauso mit Gottes Willen ist es nicht zu vereinbaren, wenn über die Armen in diesem Land schlecht geredet und die Gesetze entsprechend ausgerichtet werden. Beispiel: Bürgergeld. Da kommen sie wieder, die alten Vorurteile. Nachdem die Armen das Geld nur für Zigaretten ausgeben und man ihnen deshalb bitte nicht genug Geld geben sollte. Und das kommt dann von Politikern, die selbst mehr als genug zum Leben haben. Das ist genau diese Selbstgerechtigkeit, die der Prophet Amos in seinem Wort anprangert. Genauso ist es mit Gottes Willen, und jetzt wird es ganz heikel, nicht zu vereinbaren, wenn wir innerhalb unserer Kirche nicht mit der Frage nach Recht und Gerechtigkeit uns befassen. Ich meine den Missbrauch von Menschen, der jetzt in einer viel zu spät kommenden Studie zu Gewalt und Missbrauch in unserer evangelischen Kirche am 25. Januar veröffentlicht wurde. Nur die Spitze des Eisbergs, wie das unabhängige Forscherteam betonte, konnte aufgedeckt werden. 2.225 Betroffene und 1.259 mutmaßliche Täter und Täterinnen, davon ein Drittel Pfarrer, Pfarrerinnen und Vikare. In einer vorsichtigen Hochrechnung kommt das Forscherteam auf 9.355 Betroffene und fast 5.500 Beschuldigte. Mir unverständlich und für unsere Kirche schädigend ist, dass nicht alle Unterlagen dem Forscherteam zugänglich gemacht wurden. Die amtierende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischöfin Kirsten Fehrs, hat folgende eindrückliche Worte in der Pressekonferenz zur Vorstellung der Studie gesagt. Ich zitiere: Erschütterung. Ich finde kein anderes Wort. Denn es erschüttert auch die Grundfeste unserer Kirche und Diakonie, schwarz auf weiß vermittelt zu bekommen, mit welch perfider und brutaler Gewalt Erwachsenen, Jugendlichen und auch Kindern unsägliches Unrecht angetan wurde. Mit schweren Verletzungen an Leib und Seele, mit zum Teil lebenslangen Folgen. Um es klar zu sagen, sexualisierte Gewalt, das ist keine Beziehung, kein versehentliches Berühren, keine Bagatelle, sondern bewusste Missachtung, ja die brutale Verachtung menschlicher und kindlicher Selbstbestimmung. Es ist, Machtmissbrauch. Es ist rohe, perfide, physische und psychische Gewalt und das oft über Jahre hin. Machtmissbrauch in unserer Kirche, Menschen gegenüber. Ein Abgrund tut sich auf. Ich bin mir sicher, dass Gott Erbarmen hat mit den vielen betroffenen Menschen. Aber Gottes Erbarmen haben wir als Kirche nur, wenn wir uns angesichts des Missbrauchs in unserer Kirche erschüttern lassen. Nach den strukturellen Gründen, neben dem persönlichen Missbrauch zu fragen, ist zu früh, denn die Aufarbeitung steht erst am Anfang. Zentral ist aber, dass wir den traumatisierten Betroffenen mit offenem Herzen zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß, ich mute Ihnen mit meinen letzten Worten einiges zu. Ich weiß, das tut uns allen weh. Aber der erste Schritt ist, die Betroffenen zu sehen, zu hören und den Schmerz in unseren Herzen zuzulassen. Das heißt nicht, dass alles schlecht ist, was wir tun. Und deshalb habe ich bewusst auch von den Schwachen in dieser Gesellschaft gesprochen, wie den Flüchtlingen und den Armen. Aber das Wort des Propheten Amos von der mangelnden Umsetzung des Willen Gottes im Hinblick auf sein Volk Israel zwingt uns, auch bei uns selbst hinzusehen, wo unsere Kirche nicht nach dem Willen Gottes handelt und gehandelt hat. Wie sagt der Prophet? Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Ein schönes und klares Bild, das uns den richtigen Weg weist. Das Tun des Gerechten, wie Dietrich Bonhoeffer es einst sagte. Das Tun des Gerechten innerhalb unserer Kirche und auch gegenüber der Welt. Wenn wir diesen sicherlich sehr steinigen Weg gehen, dann ist Gott da. Vielleicht erkennen wir ihn, wie am Ende unseres Zuges sich dann einreiht und mitgeht. Amen. Und der Frieden Gottes, der höher ist als unsere notwendige Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.